Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Port Magazin Nummer 84, diesmal mit vier Themen. Und zwar Frogwares macht öffentlich mit seinem Publisher Schluss und es gibt Drama. Apple reagiert auf Epics Fortnite-Affront und scheitert mit einer Sache vor Gericht. Activision übt Selbstzensur beim Call of Duty-Trailer und ratet mal, an welcher großen Nation auf dieser Welt das liegt. Und Halo Infinite legt wenige Monate vor dem geplanten Release in alle Öffentlichkeit eine spektakuläre Imagebruchlandung hin. Viel Spaß beim Zuhören. The Sinking City verschwindet auf Steam. Zoff zwischen Entwickler und Publisher. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass sich zwei Leute in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis gezofft haben? Und das so richtig öffentlich? Dass sie sich also eine Bühne für ihren Konflikt gesucht haben, dass sie euch aufgefordert haben, sich für eine Seite zu entscheiden. Das ist nicht direkt angenehm, oder? Und so etwas Ähnliches macht gerade auch das ukrainische Entwicklerstudio Frogwares. Den Machern des Action-Adventures The Sinking City verschwand am 25. August ihr Spiel von Steam und aus dem Epic Game Store und aus anderen Verkaufsplattformen. Schuld daran ist indirekt, sagen sie, der Publisher, Big Ben Interactive, inzwischen firmierend unter dem Namen Nacon. Doch worum geht's genau? Am gleichen Tag, an dem all die Spiele von den Stores verschwanden, erschien auf der Website von Frogwares ein öffentlicher Beitrag, eine Art offener Brief, der die Hintergründe aus der Sicht der Entwickler erklärt und der den schwarzen Peter da klar dem Publisher Nacon zuschiebt und diverse Vorwürfe erhebt. Hier wird schmutzige Wäsche gewaschen und wir werden die jetzt gleich genauer beschnüffeln, weil das schon irgendwie interessant ist. Ich möchte aber an dieser Stelle schon darauf hinweisen, dass wir hier nur eine Seite der Geschichte erfahren, eine sehr subjektive Seite, die sicherlich keine reine objektive Wahrheit enthält, sondern eine Meinung. Aber sie gibt eben auch Einblicke in die Probleme, Dramen und Hindernisse, die sich so hinter den Kulissen von Games-Projekten auftun können. Also, der Grund für das Verschwinden des Spiels aus den Stores: Frogware sah sich gezwungen, seinen Lizenzvertrag mit Nacon aufgrund mehrerer Vertragsbrüche aufzulösen und das Studio erklärt, wie rumpelig die Beziehung zum Publisher Nacon seit dem Start der Kooperation im Jahr 2017 gewesen sei. Der Deal sah wie folgt aus. Für Hilfe bei der Finanzierung des Spiels, das damals schon einige Jahre in Entwicklung war, würde Big Ben Nacon die Lizenz für den Verkauf und Vertrieb von The Sinking City auf Steam, PS4, Xbox One und für den Epic Game Store erhalten. Die Markenrechte an sich würden bei Frogwares verbleiben. Als Finanzierung wurde das klassische Milestone-Prinzip vereinbart, bei dem der Publisher dem Team für einzelne, vorher vereinbarte Entwicklungsschritte Geld überweist. Dazu kam ein Umsatzanteil an den Spieleverkäufen. Soweit so normal. Doch Frogware beklagt hier Probleme vom ersten Tag an. So kamen die Zahlungen für Entwickler-Milestones im Schnitt 40 Tage zu spät. Insgesamt haben sich da hunderte Tage Verspätung angesammelt und Nacon stellte plötzlich Forderungen. Der Publisher erwarb etwa 2018 das französische Studio Cyanide, das damals am thematisch sehr ähnlichen Spiel Call of Cthulhu arbeitete. Und Nacon verlangte von Frogwares, den Quellcode von The Sinking City an Cyanide zu geben. Dabei sieht das der Lizenzvertrag gar nicht vor. Nacon gehört die Marke schließlich nicht. Nachdem sich Frogwares weigerte, seien die Publisher-Zahlungen 4 Monate lang ausgeblieben. Zum Release im Sommer 2019 dann eskalierte der Konflikt laut Frogwares. Kurz darauf nämlich erhielt das Studio ein Schreiben, dass einige Milestones, die zuvor genehmigt worden sind, zurückgezogen wurden. Und das hieß wohl, dass das Studio keine Umsatzanteile an den Verkäufen des Spiels erhält. Nacon hat also angeblich nachträglich gesagt, dass das Spiel nicht so abgeliefert wurde wie abgemacht, obwohl es da schon im Laden war. Seitdem hat das Studio dann auch juristische Mittel ergriffen und was Frogwares in seinem Blogpost zeigt, soll auch alles im Rahmen des Gerichtsprozesses einsehbar sein, weswegen das Studio meint, hier keine Verstöße gegen irgendwelche Verschwiegenheitsklauseln zu begehen. Erst nach einer Klage gegen den Publisher im August letzten Jahres flossen dann plötzlich wieder Informationen über die Verkaufszahlen des Spiels an die Entwickler weiter, allerdings nicht in einer Form, die es dem Studio ermöglichte, nachzurechnen, ob ihre Umsatzbeteiligung fair ausgezahlt wurde. Frogwares sei außerdem vertröstet worden, etwa mit der Behauptung, dass einer der Konsolenhersteller seit 5 Monaten keine Umsatzanteile an den Publisher ausgezahlt hätte, was Frogwares von diesem Hersteller aber nicht so kennt und die Aussage sehr stark bezweifelt. Dazu tauchten auch noch irreführende Copyright-Angaben auf der Spieleverpackung auf und in den Store-Seiten, die eigentlich aussagten, dass The Sinking City nicht Frogwares, sondern Nacon gehört. Sogar das Frogwares-Logo verschwand vom Cover der Konsolenversion, sodass die Spiele wie Nacon oder eben Big Ben Interactive Eigenproduktionen wirkten. Dann kaufte Nacon wohl ohne das Wissen des Studios dutzende Domainnamen für die Sherlock-Holmes-Spiele, das zweite Projekt zwischen Frogwares und Nacon und The Sinking City auf, nahm Nacon also die Möglichkeit weg, die offizielle Website irgendwo zu hosten oder für einen Nachfolger. Ein Tabletop-Spiel zu The Sinking City kam auf den Markt, zur großen Überraschung von Frogwares, die nichts davon wussten, und als Nacon dann Anfang 2020 an die Börse ging mit dem sogenannten IPO, dem Initial Public Offering, vermittelte die offizielle Dokumentation des Publishers den Eindruck, dass die Marke im Besitz von Nacon wäre. Und dann versuchte Nacon auch noch, The Sinking City bei einem PC-Spiele-Abo-Dienst zu veröffentlichen, was gegen den Exklusivitätsdeal mit Epic verstoßen hätte und wofür Nacon wohl eine raubkopierte Version an den Abo-Dienstleister geschickt hat, also schön am Entwickler vorbei. Aufgrund all dieser Vorfälle und dem unzufriedenstellenden Kontakt zu Nacon entschied sich Frogwares, den Vertrag Ende April 2020 außerordentlich zu kündigen. Das akzeptierte Nacon zunächst nicht und bezog sich mit der Argumentation auf die Notfallsgesetze in Frankreich aufgrund der Corona-Pandemie. Es gab also ganz schön viel Chaos, ganz schön viel böses Blut zwischen Publisher und Entwickler, und inzwischen stehen da etwa 1 Million Euro an Umsatzbeteiligung für das Studio aus, die Nacon noch nicht gezahlt haben soll, und im Juli sei dann Nacon auch noch gegen die Aufkündigung des Vertrags vor Gericht gegangen, verlor in diesem Punkt aber. Und weil eben Nacon immer noch den Eindruck vermitteln würde, im Besitz der Rechte an The Sinking City zu sein, und weil die Sache für den Handel extrem irritierend sei und weil Nacon so unkooperativ sei und die ganze Zusammenarbeit und Kommunikation nichts ergeben hätte, habe man sich bei Frogwares dazu entschlossen, die Löschung des Spiels bei allen Stores da draußen zu veranlassen. Ein kleines Fuck you in Richtung Nacon. Die sollen keinen weiteren Cent damit verdienen, auch wenn Frogwares sozusagen sich in den eigenen Fuß geschossen hat, sein eigenes Spiel offline genommen hat. Und tja, das ist die Story vom, naja, Rosenkrieg zwischen dem Studio und seinem Publisher. Klingt krass und ist lustigerweise nicht das erste Mal, dass Frogwares mit einem Publisher Beef hat. So flogen im September 2019 nämlich bereits diverse Sherlock-Holmes-Spiele von Frogwares aus dem Steam-Katalog, was Frogwares dann auch direkt öffentlich dem Publisher der Spiele, Focus Home Interactive, vorgeworfen hat. Nur weil man seine Zusammenarbeit mit Focus beendet habe, würde man nun die Spiele von Steam nehmen, anstatt die Steam-ID an die Entwickler weiterzugeben, beklagt sich das Studio in diesem Blog-Eintrag. Drama zwischen Frogwares und ihren Publishing-Partnern hat also Tradition, auch ein Punkt, der darauf hindeutet, dass Frogwares im aktuellen Konflikt mit Nacon vielleicht auch hier und da mitschuldig sein könnte, aber herrje, wir kennen nur die eine Seite der Medaille und wir können da keine endgültigen Aussagen treffen. Immerhin, Nacon veröffentlichte am 26. August ein Statement, das allerdings sehr reserviert ist, das auf das Gerichtsverfahren hinweist und darauf, dass das noch monatelang laufen wird, bevor das irgendwelche Ergebnisse gibt. Dem Blog-Eintrag Frogwares wird vorgeworfen, den Vertrag zwischen den beiden Parteien falsch zu interpretieren und die Natur des Konflikts falsch darzustellen. Frogwares und Nacon versucht, den Publisher in den Augen der Öffentlichkeit und der Branche zu diskreditieren. Das sei unprofessionell, unakzeptabel und man werde rechtlich dagegen vorgehen. Uff. Naja, also hinter den Kulissen geht das noch heiter weiter und wir als Spieler sehen halt dieses eine Spiel, das bei uns in unserer Kritik auch nicht sonderlich gut abgeschnitten hat, inzwischen nicht mehr auf Steam oder bei Epic, aber das ist alles irgendwie für uns halb so wild, für uns Spieler, für den Entwickler sicher dramatisch. Wenn ein Spiel bei Steam oder in anderen Stores delistet wird, dann ist es aber auf jeden Fall eine bittere Pille für den Entwickler. Der verliert auf einen Schlag zahlreiche Reviews, Statistiken und Wunschlisteneinträge. Man kann ein Spiel auch erneut bei Steam eintragen, fängt dann aber wieder bei Null an. Das Delisting allein ist also bereits ein herber Schlag und den hat sich Frogwares im Konflikt mit Nacon halt selber zugefügt und im Streit mit Focus verpasst bekommen. Und wir haben uns da mal umgehört und eigentlich ist es in der Branche ziemlich üblich, dass man einem Entwicklerteam die Steam-IDs ihrer Spiele überträgt, wenn die Zusammenarbeit zwischen Publisher und Team endet. Die einfach zu kassieren und die Spiele delisten zu lassen, das scheint schon ein Anzeichen für Zoff hinter den Kulissen zu sein, aber wir wissen nichts Genaues. Aber so wie es aussieht, wird sich Frogwares ohnehin so schnell nicht wieder binden. Seit einer ganzen Weile lebt das Studio Unabhängigkeit und hat The Sinking City inzwischen auch im Eigenverlag auf der Switch veröffentlicht und will sich auch zukünftig nicht mehr an einen Publisher binden. Interessant ist diese ganze Sache aber allemal, weil sie mir mal wieder zeigt, wie komplex und vielschichtig die Beziehung zwischen dem Studio und dem Publisher ist und in wie vielen Details es da Stress und Reibungspunkte und Misskommunikation geben kann. Allein, dass die Steam-ID eine derart wichtige Verhandlungsmasse ist, das war mir nicht ganz klar. Und ich habe mal wieder unterstrichen bekommen, wie essentiell wichtig es ist, einen sauberen Vertrag zwischen Studio und Publisher hinzubekommen. Etwas, worüber sich unser Ralf Adam in seinen Podcasts über die Branche auch immer wieder wunderbar echauffieren kann, weil es immer wieder vorkommt. Und das ist vielleicht ein ganz passendes, ernüchterndes Fazit für diese Story. Das, was Frogwares da groß in der Öffentlichkeit ausbreitet, das scheint gar nicht mal so selten vorzukommen. Konflikte zwischen Publishern und Studios, Streit um Lizenzen, um Vertragsdetails, Deals hinter den Rücken einer Partei, Zoff und Steam-IDs. Nicht nur der Crunch ist einer der Negativaspekte der Games-Entwicklung, da gibt es noch so viel mehr. Und wenn ihr hier mehr wissen wollt, dann empfehle ich euch unseren Sonntagspodcast Nummer 268 mit dem Titel Traumjob Spielebranche, naja, in dem wir den Traumberuf ein wenig die schöne Fassade abkratzen. Und außerdem frage ich mich, seit wann ist es denn bitte en vogue, dass Spieleentwickler all ihre Konflikte derart öffentlich austragen? Seit wann wird die spielende Öffentlichkeit immer wieder dazu aufgefordert, Partei zu ergreifen, sich über irgendjemanden zu ärgern und aufzuregen oder zumindest einen Konflikt beizuwohnen, der diese Öffentlichkeit ja eigentlich gar nicht betrifft? Das ist eine krasse Tendenz, das kam in den letzten Monaten immer öfter vor. Siehe auch mein nächstes Thema. Updates im Konflikt Epic Games versus Google und Apple. Ja, Epic Games hat sich ja auch sehr öffentlich und sehr berechnend den Konflikt mit Apple und Google gesucht und ihn regelrecht zum Medienevent gemacht. Aber immerhin, im Hintergrund läuft da tatsächlich ein hochkarätiger Rechtsstreit ab, der weitreichende Konsequenzen haben könnte. Wir erinnern uns, vor 14 Tagen fügte Epic Games den Mobile-Versionen von Fortnite Battle Royale eine neue Zahlungsoption hinzu. Direkt aus dem Spiel heraus über einen Epic-Dienst und nicht über den Play Store oder den Apple App Store. Das war ein bewusster Verstoß gegen die Spielregeln des Apple und Google Mobile Marktplatzes. Die Löschung des Spiels aus den beiden Stores folgte auf dem Fuß und Epic hatte auch direkt eine Klage gegen beide Konzerne vorbereitet. Stein des Anstoßes, Apple und Google verlangen in ihren App Stores 30% Umsatzanteil bei nahezu allen Transaktionen. Nur bei Abos gibt es ab dem zweiten Jahr wohl einen Rabatt und das sei untragbar. Das findet Epic wettbewerbsfeindlich und monopolistisch und inszeniert sich nun als eine Art Robin Hood im Kampf gegen die fiesen Konzerne. Der Milliardenkonzern Epic. Seitdem sind ein paar Dinge passiert. Während der Google-Konzern erstmal abzuwarten scheint, antwortete Apple bereits auf die Klage und argumentierte dabei recht erwartbar. Dass Epic hier vor Gericht eine Änderung einklagen wolle, sei angesichts der Sache, dass der entsprechende Fall von Epic selbst konstruiert sei, abwegig. Und Apple reichte auch den E-Mail-Verkehr zwischen Epic Games und Apple als Beweis ein, indem der Konzernjurist Douglas Vetter Mitte Juli Apples Standpunkt gegenüber Epic klarstellt. Der App Store ist nicht einfach nur ein Online-Shop, er ist Teil einer großen Palette von Tools, Technologien und Diensten, die Apple seinen Entwicklern zur Verfügung stellt. Man könne nicht sicherstellen, dass Epic denselben Grad an Sicherheit, Schutz von Privatsphäre und Inhalten bieten würde wie Apples hauseigene Dienste. Die Sicherheit des Kunden gewährleisten. Ein ganz wichtiger Punkt, den Apple in diesem Fall immer wieder wiederholt. Und in Apples Gerichtsunterlagen wird das auch noch ganz nüchtern unterstrichen. Die In-App-Mikrotransaktionen, die seien nichts anderes als die auf den Konsolenplattformen, wo Epic ja spezifisch keinen Aufstand angeleiert hat. Zitat, Apple braucht eine Möglichkeit, um sicherzustellen, tatsächlich bezahlt zu werden. In-App-Käufe sind der fundamentale Mechanismus, mit dem Apple, wie viele andere Transaktionsplattformen auch, sein Geschäftsmodell implementiert und seine substanziellen Investitionen in die Plattform wieder einholen kann. Zitat Ende. Das klingt alles recht beharrlich und uneinsichtig und das ist nicht die spannendste Reaktion von Apple. Immerhin, der Mailverkehr zwischen Epic und Apple ist ein interessanter Einblick in so ja, E-Mails, wie sie zwischen großen Konzernen hin und her fliegen. Das bekommt man nicht oft zu sehen, das ist ganz interessant. Die dramatische Sache passierte aber nicht vor Gericht, sondern per E-Mail und die trug sich schon ein paar Tage eher zu. Und zwar am 17. August, da bekam Epic Games Post von Apple. Also, am 17. August, als die Sache noch ganz frisch war, ist gerade ein Wochenende verstrichen war, da informierte Apple Epic Games darüber, dass man alle Entwickler-Accounts des Unternehmens zum 28. August stilllegen und Epic den Zugang zu Mac- und iOS-Entwickler-Tools komplett verweigern würde. Epic legte hier rasch eine extra Klage nach, so eine Notfall-Einreichung vor Gericht und beschrieb das als Vergeltung seitens Apple, weil das Ende der Weiterentwicklung der Unreal Engine für Mobile bedeuten würde, was wiederum enorme Auswirkungen auf die gesamte Branche haben würde. Schließlich nutzen zahlreiche Entwickler die Unreal Engine auch auf Mobile. Hierzu fand dann Apple zahlreiche Kommentare und Stellungnahmen und hat in seinen Gerichtsdokumenten etwa auch eine Zeugenaussage von Kevin Gammell, Microsofts General Manager of Game Developer Experiences, also ein hohes Tier von Microsoft. Er, Zitat, bestätigt, dass es sehr wenige andere Optionen gibt, die für Entwickler zur Verfügung stünden und die so viele Features und so viel Funktionalität wie die Unreal Engine über mehrere Plattformen hinweg bieten, inklusive iOS. und dass Apples Widerruf der Entwicklertools für die Unreal Engine für die Spiele, die sie nutzen, einen erheblichen Nachteil bedeuten würde. Mr. Gammel erklärt außerdem, dass Unreal Engines plötzlicher Verlust des Supports für iOS und macOS signifikante Kosten und schwierige Entscheidungen für Spieleschaffende bedeuten würden, die signifikante Kosten und Zeit investiert hätten, wenn sie die Unreal Engine für ihr Spiel genutzt haben. Und die würden sich nun entscheiden müssen zwischen A, dem Neubeginn der Entwicklung von vorn, mit einer anderen Engine, B, der Abkehr von iOS- und macOS-Plattformen oder C, der vollständigen Einstellung des Projekts. Zitat Ende. Neben dieser hochkarätigen Stellungnahme zückt Epic auch das breite Medienecho als Argument, spielt die Sache also nach wie vor sehr gekonnt auf und mit Erfolg. Der zuständige Bundesrichter entschied, dass Apple Epics Zugang zu Entwicklertools auf Apple-Plattformen für die Unreal Engine nicht verweigern darf. Die Forderung, die im gleichen Atemzug gestellt wurde, Fortnite doch bitte wieder in den App Store aufzunehmen, die verweigerte der Richter jedoch. Tja, und nun stehen wir wieder ungefähr da, wo wir vor 2 Wochen standen. Fortnite Battle Royale ist seit 2 Wochen aus den Mobile Stores verschwunden. Inzwischen ist auch eine neue Fortnite Season gestartet, an der die Mobile-Spieler, die ihr Fortnite noch installiert haben, nicht mehr teilnehmen können. Welch ein Timing, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und zumindest Apple hat hier bereits klar gesagt, nee, das sehen wir nicht ein. Nein, wir werden weiterhin unsere 30% verlangen. Interessant ist aber, dass Epic öffentlichkeitswirksamer Feldzug gegen Apple und Google durchaus eine Diskussion über die branchenüblichen 30% Umsatzanteil für den Publisher ausgelöst hat. Wo etwa kommt dieser Wert her? Bloomberg hat es recherchiert und oh Junge, das werdet ihr nie glauben, das ist eine ganze Weile her. 1983 wurden diese 30% Publishergebühr erstmals verhandelt, damals als Hudson Soft nämlich Pac-Man auf dem NES veröffentlichen wollte. Bis dahin gab es für die Konsole nur Nintendo-Eigenproduktionen. Aber Pac-Man war beliebt und man kam zu einem Deal. 10% Lizenzgebühren für den Release auf der Konsole, dann nochmal 20% für die Herstellung des Spielmoduls bei Nintendo. So wurden die branchenüblichen 30% geboren, die bis heute der Quasi-Standard für alle möglichen Publishing- und Vertriebsdeals sind. Auch wenn Steam da inzwischen bereits vor einer ganzen Weile eine Rabattstaffelung für erfolgreiche Titel an den Start gerückt hat und hier und da durchaus Ausnahmen existieren, aber nach wie vor seit 1983, also fast 40 Jahre lang stehen diese 30%. Bin gespannt, ob sie noch lange stehen werden. Activision übt Selbstzensur. Wegen China? Am 19. August veröffentlichte Activision einen Teaser-Trailer zum mittlerweile offiziell angekündigten Call of Duty Black Ops Cold War, einem Shooter mit kalter Kriegsszenario. Und der dazugehörige Teaser-Trailer, der sollte halt Hype und Neugier schüren. Der Trailer zeigt keine Spielszenen, sondern vielmehr alte Filmaufnahmen und Animationen und Texte. Da gibt's Bilder von Demonstrationen, von Politikern, von Krieg und Propaganda. Immer wieder dazwischen geschnitten ein Interview mit dem KGB-Überläufer Yuri Bezmenov, in dem er über russische Subversionstaktiken spricht. Das Interview wurde 1984 veröffentlicht und erfreut sich seit einigen Jahren auf YouTube größter Beliebtheit, weil einige von Yuris Aussagen erstaunlich zeitlose Qualitäten haben. Im Teaser etwa spricht er vom russischen Sieg durch Demoralisierung, Destabilisierung, Krise und Normalisierung. Activision hat sich also das Meme des düsteren Propheten geklaut und einen kalter Kriegstrailer gebaut. Schön, mit kyrillischer Schrift, mit altmodischem Röhrenfernseher-Look und wie gesagt, ohne eine einzige Spielszene, war ja nur der Teaser und war ja nur 2 Minuten lang. War wohlgemerkt, denn am 21. August verschwand dieser Trailer und er wurde durch eine neue, deutlich eingekürzte Version ersetzt, die nur noch 1 Minute lang ist. Inhaltlich kein großer Unterschied. Der bedrohliche, kalte Kriegsteaser funktioniert auch in Kurzform. Interessant ist jedoch, dass die alte Fassung von Activisions offiziellen Quellen verschwunden ist. Nur noch Kopien des Trailers, etwa als Re-Upload von Games-Websites, existieren noch. Doch warum? Die Antwort, die wahrscheinliche Antwort, lieferten die South China Morning Post sowie Apple Daily Hong Kong. Die bemerkten jeweils, dass der Originaltrailer noch vor diesem Re-Upload der neuen kürzeren Version in chinesischen Videoportalen, etwa Bilibili, zensiert wurde. Durch einen schwarzen Bildschirm, plötzlich, mitten im Trailer. Und da wurde auch klar, dass da eine kurze Szene, die nur wenige Frames lang im Trailer zu sehen ist, das ist eine Gruppe von Leuten auf einer Mauer. Ich habe das für die Wiedervereinigung gehalten, dass diese Szene, eine Filmaufnahme der 1989er Pro-Demokratie-Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking zeigt. Diese Proteste wurden damals gewaltsam niedergeschlagen, es gab wohl tausende Tote und noch viel mehr Verletzte. Das Bild eines Passanten mit Plastiktüten in den Händen, der sich einer Kolonne Panzer entgegenstellt, das ging um die Welt und ist sinnbildlich für diese Proteste und das dazugehörige Massaker. Aber konkret dieses Bild war halt nicht im Trailer, sondern ein Bild, das man wirklich nur mit Expertenblick erkennen konnte. Aber dieser Vorfall ist halt in China tabu. Man findet dort dazu nichts im Internet, nichts in öffentlichen Dokumenten. Medien, die sich damit beschäftigen, die dürfen in China nicht erscheinen, oder im Groben und Ganzen ist der chinesische Staat hart damit beschäftigt, die Existenz des Tiananmen-Massakers aus der Geschichte des Landes zu tilgen. Zumindest soweit es die Zensur von Medien und die Einschüchterung von Aktivisten ermöglicht. Das ist keine schöne Sache. Aber die reflexhafte und berechenbare Abwehrhaltung der chinesischen Regierung gegenüber allem, wo Tiananmen draufsteht oder drinsteckt, das ist ein essentieller Fakt, wenn man in China Geschäfte machen will. Man hat das nicht zu erwähnen oder zu zeigen. Punkt. Und Activision hat es gezeigt. Nur wenige Frames lang, aber die gelten. Und so wurde der neue Trailer um den kurzen, nur für wirklich eingeweihte Betrachter erkennbaren Clip der Tiananmen-Proteste befreit und dann wahrscheinlich deshalb deutlich gekürzt, damit dieser eine Schnitt nicht so ganz auffällt? Ich weiß es nicht. Denn auch wenn alle Zeichen darauf hindeuten, dass Activision hier vorauseilende Selbstzensur betreibt, um die Veröffentlichung des Spiels in China sowie das Wirtschaften des Activision Blizzard-Konzerns in diesem Land nicht zu beeinträchtigen, es gibt keinerlei offizielle Aussage dazu. Kein "Ja, wir haben das gemacht, um keinen Stress mit China zu haben" Zitat. Es gibt nur das, was wir auf dem YouTube-Kanal von Activision sehen und was die PR-Maschinerie des Konzerns ausspuckt. Zwei Trailer. Einer mit einem fitzlichen Tiananmen-Massaker, der in China rasch vom Netz genommen und der wenige Tage später in der gesamten Welt durch einen Alternativ-Trailer ersetzt wurde, ohne das fitzelchen Tiananmen-Massaker. Da merkt man mal, was für eine Macht der chinesische Spielemarkt ist und dass sich die Entertainment-Konzerne dieser Welt ganz selbstverständlich der Medienkultur dieses Landes beugen. Man beißt schließlich nicht in die Hand, die einem Umsätze beschert. Gameplay-Debüt von Halo Infinite hat drastische Folgen für Entwicklerstudio. Dass Microsoft erste Spielszenen des neuen Shooters Halo Infinite zeigte, das ist schon eine ganze Weile her. Die Story drumherum entwickelt sich aber seitdem immer weiter und ich will sie euch heute mal erzählen, weil interessant. Und sie geht los am 23. Juli. Im Rahmen eines Vorschau-Streams, der die abgesagte E3-Pressekonferenz ersetzte, zeigte Microsoft da zahlreiche Spiele-Trailer und hier und da auch etwas Gameplay von Spielen für die neue Konsole Xbox Series X, die Ende 2020 erscheinen soll. Damals fest als Launchtitel geplant und 2018 bereits angekündigt, Halo Infinite, das auch für Xbox One und Windows 10 erscheinen soll. Doch das während des Events gezeigte Gameplay, so circa 8 Minuten, das ernüchterte die Spiele-Community schon deutlich. Spielerisch wirkte das alles ordentlich, aber grafisch verdammt altmodisch kam das Spiel daher. Es sah schlichtweg nicht Next-Gen aus. Rasch machte sich Kritik am Zustand des Spiels breit. Das soll das Zugpferd für eine neue Konsole sein und dazu die Aufforderung, begrabt die Version für Xbox One, nur dann könnt ihr euch wirklich auf Next-Gen konzentrieren und Next-Gen-Grafik zeigen. Die alte Konsole hält euch zurück. Immerhin ein lustiges Meme namens Craig entstand währenddessen auch und Microsoft war offensichtlich ganz schön eingeschüchtert, ganz schön überrascht und schockiert. Es wäre ein recht alter Bild gewesen, der da gezeigt wurde, wurde rasch kommuniziert und das finale Spiel würde schon noch besser aussehen, versprach man, aber das Urteil der Fans war klar und es war sehr laut, nicht gut genug. Und rasch wurden auch alte Newsartikel wieder ausgekramt, etwa basierend auf den Glassdoor-Reviews für 343 Industries in Redmond, den Entwickler des Spiels. Glassdoor, das ist eine Website, wo Arbeitnehmer ihre Firma bewerten können. Und da ließen viele Reviews tief blicken. Gott sei Dank scheint es hier mal keinen systemischen Rassismus oder Sexismus zu geben, aber dafür wohl eine Workflow-Hölle. Veraltete Tools, überhöhte Ambitionen, eine klare Aussicht auf Crunch, hohe Personalfluktuationen, frustrierende Prozesse, viel Leerlauf und Wartezeiten sowie ein Management, das mehr darauf bedacht ist, Microsofts Forderungen zu erfüllen, als das eigene Projekt gut zu koordinieren. Systematisch kaputt, so lautete das Urteil einiger frustrierter Stimmen und auch die Headline einiger Newsartikel, die sich mit den Glassdoor-Reviews zur Firma beschäftigten, gerade angesichts der Tatsache, dass Halo Infinite aussah, wie es aussah. Und dass da was im Busch war, dafür gab es immer neue Zeichen. Am 4. August etwa gab es die Meldung, dass Sperasoft an Halo Infinite mitarbeiten würde. Sperasoft ist eines der großen etablierten Entwicklerstudios, die kein Mensch kennt, denn Sperasoft macht Co-Development. Ist praktisch eine Art Söldner, der bei anderen Projekten mithilft, ein Outsourcing-Partner. Hat etwa mitgearbeitet bei Rainbow Six Siege, bei Assassin's Creed Valhalla oder bei Call of Duty Black Ops 4. Die Dienste des Co-Entwicklers zielen vor allem auf Netzwerkfunktionen, auf so Live-Service-Komponenten, auf In-Game-Store-Lösungen und Analyse ab. Hier erscheint sich 343, also Hilfe für den Mehrspieler oder auch die As-a-Service-Komponente von Halo Infinite geholt zu haben. Man munkelt ja, das sei ein Spiel, das nach dem Launch noch viele Jahre lang laufen soll, so Destiny-Style. Aber am 4. August, so kurz vor dem geplanten Release, irgendwann Ende des Jahres zum Start der neuen Xbox, wenn wir mal auf Ende November tippen, dann wären das gerade mal 3,5 Monate. verdammt wenig Zeit, um da irgendwas zu reißen. Und dann kam es, wie es kommen musste, das Ding wurde verschoben. Klar, am 11. August wurde das Zugpferd für eine neue Xbox und den Microsoft Game Pass also verschoben auf 2021. Keine weiteren Informationen, wann da genau. Als Grund wurde vor allem die Covid-19-Situation genannt und dass man Zeit brauche, um die Vision des Spiels zu verwirklichen. Und das ist halt mein harter Schlag. Seit 2015 war der Titel konzeptionell in Entwicklung. Unserem Brancheninsider Ralf Adam wurde letztes Jahr geflüstert, dass es das teuerste Spiel sei, das Microsoft jemals finanzierte, und er warf damals schon eine Summe von 500 Millionen Dollar in den Raum oder mehr. Microsoft hat damit viel Weitsicht eine sehr große Wette auf Halo Infinite als Launchtitel einer neuen Konsolengeneration abgeschlossen, und diese Wette, die trifft nun nicht. Das Ding kommt später und es wird garantiert teurer. Am 17. August gab es noch einen weiteren Insiderbericht auf Thread.com, in dem beschrieben wird, dass sehr, sehr viele Subunternehmen an dem Spiel arbeiten, an die einzelnen Entwicklungsschritte geoutsourced würden. Und die Koordination dieser Outsourcing-Projekte sowie die Implementierung dieser Arbeit ins Spiel, die liefe wohl extrem holprig. Dazu sei 343 auch noch durch die Mitarbeit an einer Halo-TV-Serie abgelenkt gewesen. Zuletzt gab es dann am 27. August die Nachricht, dass Joseph Staten an Bord geholt wurde, um die Fertigstellung des Spiels zu beschleunigen. Das ist ein Veteran der Halo-Reihe und der begann seine Karriere bei Bungie, wo er als Autor und Zwischensequenzregisseur für die ersten drei Halo-Spiele arbeitete. Und inzwischen ist er als Kreativleiter für diverse Microsoft-Spiele tätig gewesen, zuletzt etwa Tell Me Why, dieses jüngst erschienene Don't Not Adventure. Er wird die Projektleitung für die Kampagne von Halo Infinite übernehmen. Das klingt aber auch nach deutlicher, drastischer Last-Minute-Maßnahme, oder? Ich frage mich, wann 2021 das denn überhaupt fertig wird und ob überhaupt. Interessanterweise veröffentlichte Jason Schreier auf Bloomberg.com am 27. August dann auch noch einen Artikel über Zeitarbeiter und Freiberufler und Subunternehmer in der Games-Branche, die sozusagen Angestellte zweiter Klasse sind. Mit schlechteren Gehältern, ohne Gewinnbeteiligung und andere Boni, teils auch mit reduzierten Privilegien innerhalb der Studios. Schreier erklärt dazu auch, dass Microsoft ab 2014 versucht hat, seine Abhängigkeit von diesen externen Arbeitskräften zu reduzieren. Und Microsoft führte damals die Regel ein, dass solche Menschen nur noch maximal 18 Monate am Stück angeheuert werden dürften. Grund dafür war der Schutz der eigenen Marken und Betriebsgeheimnisse. Im Falle von Halo Infinite soll es aber die Entwicklung des Spiels immer wieder torpediert haben, denn die lief ja viele, viele Jahre lang am Stück. Ein weiterer Tropfen ins mittlerweile übergelaufene Fass. Und ein interessanter Fall. Nicht, weil ein AAA-Spiel in Entwicklungsproblemen steckt und verschoben wurde, das ist eigentlich völlig normal. Aber bemerkenswert ist hier, wie lange sich Microsoft Zeit gelassen hat, den unbequemen Schritt zu gehen und wie schmerzhaft der angesichts der Tatsache ist, dass das Ding eigentlich ein Launch-Titel sein sollte. Aber herrje, auch Sony hat bislang kaum konkrete Launch-Titel genannt und nennt hier auch lieber verschämt das Launch-Window als Release-Zeitraum einiger Projekte. Aber wie hier 343 Industries ihr Projekt um die Ohren geflogen ist, direkt auf der Bühne, live, vor Publikum. Also das hatte schon irgendwie, das hatte Schauwert. Zuletzt Release-Termine. Jawohl, das Ende des Podcasts ist schon in Sicht und bis die Sendung vollständig zum Stehen gekommen ist, verlese ich hier wie gewohnt die interessanteren PC- und Konsolen-Releases der kommenden 14 Tage natürlich ohne Gewähr. Also folgendes erscheint bis einschließlich dem 11. September. Am 1. September etwa geht Iron Harvest für PC ins Rennen, ein neues Echtzeit-Strategiespiel von King Art Games in Bremen, die sonst ja eher Adventures machen, aber bereits mit ihrem Die Zwerge-Spiel ein wenig im RTS-Genre unterwegs waren. Iron Harvest spielt in einer alternativen Realität der 1920er und sogenannten Dieselpunk. Das ist sowas ähnliches wie Steampunk, nur eben ohne Dampfmaschinen, sondern mit Dieselmotoren. Also es gibt Mechs. Mechs, die schön, seltsam, altmodisch aussehen und die bei den Echtzeitschlachten eine wichtige Rolle spielen. Ebenfalls am 1. September geht Marvel's Avengers für PC, PS4 und Xbox One ins Rennen. Das ist ein Third-Person-Action-Spiel, bei dem ihr allerlei Marvel-Charaktere steuert und allerlei Bösewichte verprügelt. Denkt an Marvel Ultimate Alliance, nur mit anderer Perspektive, höherem Budget und naja, als Games-as-a-Service-Spiel, so wie Destiny etwa oder Anthem. Mit Fokus auf Loot, mit allerlei Kosmetik-Mikrotransaktionen, mit Battle-Pässen. Aus der Ferne wirkt es ein wenig, als hätte da ein kleines Komitee dran gesessen und sich gefragt, mit welchen Mitteln Spiele heutzutage erfolgreich monetarisiert werden, und das dann entschieden hat, wir bauen alle ein. Die dritte Neuerscheinung am 1.9. Crusader Kings 3 für den PC. Grand Strategy aus dem Hause Paradox. Ihr lenkt die Geschicke einer Adelslinie im Mittelalter, Intrigen zu Hofe, Wikinger-Invasionen, Krieg, Wirtschaft, Kreuzzüge. Ihr erlebt ereignisreiche Zeiten und habt schier endlose Möglichkeiten, die Geschichte eurer Dynastie zu beeinflussen. Die einzige Hürde dürften Komplexität und Interface sein, ist schließlich ein Paradox-Titel dieser komplexen Art. Daher tippe ich außerdem auf den ein oder anderen Bug zum Release. Ist das schlüssig? Ich denke schon. Nächster Release-Tag, 3. September. Da kommt WRC 9 raus, das offizielle Rennspiel zur Rallye-Weltmeisterschaft. Das kommt für PC, PS4, Xbox One und später auch Switch sowie Next Gen. Das kommt vom Stammentwickler der Reihe Kyloton in Paris. Das bringt 3 neue Rallyes sowie neue Motoren-Sounds mit und dürfte wie üblich im Mittelmaß landen. Am 4.9. kommt dann Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 für PC, PS4 und Xbox One raus. Das ist ein Remake der ersten beiden Tony Hawk-Spiele. Das kommt von der Activision-Tochter Vicarious Visions, die jetzt wieder mehr Zeit hat, seit Skylanders stillgelegt wurde. Und das Spiel wurde den Devs zufolge vor allem optisch ordentlich aufgemöbelt. Die alten Skatelines der insgesamt 19 Levels seien aber dieselben wie früher. Neu im Spiel sind allerdings erst später in die Serie hinzugefügte Moves wie Reverts oder Spine Transfers, womit dann eben deutlich längere Kombo-Ketten als im Original möglich sein werden. Ich wette außerdem, dass der Soundtrack sich aus Lizenzgründen deutlich verändert hat. Lustigerweise ist dieses Spiel das mittlerweile 3. Remaster der Ur-Tony Hawk-Spiele. Krass, oder? Am 4. September kommt dann auch NBA 2K21 raus für PC und alle Konsolen, das neue jährliche Basketballspiel von 2K Games. Am 8.9. erscheint dann Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, ein weiteres Remaster, und zwar von Kingdoms of Amalur Reckoning. Das hat THQ Nordic damals aus der THQ-Konkursmasse rausgekauft und führt es via dem Frankfurter Portstudio Kaiko einem HD-Remaster zu. Im Herzen bleibt es aber das Action-Rollenspiel, das Big Huge Games damals 2012 via EA veröffentlichte, bevor das Studio samt seinem Mutterunternehmen spektakulär pleite ging. Als Open-World-Rollenspiel mit klassischer Fantasy sowie der Rollenwahl zwischen Krieger, Magier und Schurke und einem Hauch Prügelspiel im Kampfsystem war das damals schon ganz ordentlich, wenn auch nicht außergewöhnlich und vor allen Dingen nicht wirklich originell. Ob es da ein HD-Remaster braucht? Naja, besser als Destroy All Humans, oder? Das Spiel kommt für PC, PS4 und Xbox One. Am 8. September kommt dann auch noch Necromunda Underhive Wars, ein Taktikrollenspiel für PC, PS4 und Xbox One. Basierend auf dem Warhammer 40k-Universum und Eingeweihte wissen schon aufgrund des Titels, wohin die Reise geht, und zwar auf dem Planeten Necromunda und da in einen Underhive. Underhives, das sind die untersten Etagen der Hive-Cities, riesiger, bienenstockartiger Städte, in denen hunderte Millionen bis Milliarden Menschen Platz haben und wo nur die Privilegierten jemals Sonnenlicht zu sehen bekommen. Der Underhive ist ein Slum voller Gewalt und Verbrechen, noch unter den Industrieetagen der Hive-Cities. Ach Leute, ich mag die absolut übertriebene Fiktion des 40k-Universums ja schon wirklich gerne. Und das Spiel jedenfalls ist ein Taktikrollenspiel und versucht, den Vibe des zugrunde liegenden Tabletop-Klassikers mit gleichen Namen einzufangen. Ihr steuert kleine Squads in einer Story-Kampagne oder einem Mehrspieler-Modus und versucht, den Underhive zu überleben. Tja, und mehr sehe ich auf meiner Liste gerade nicht. Und siehe da, wir sind jetzt wirklich auch schon fertig mit dem Magazin. Ich bin furchtbar aufgeregt, denn direkt im Anschluss geht es für mich in einen kleinen Urlaub in meine alte Hood. Ich wünsche euch derweil eine schöne Zeit mit viel Spaß an Games und an allem anderen. Ich danke euch für euren Support und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Magazin in 14 Tagen wieder dabei sein würdet. Bis dahin.